Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. In der heutigen 39. Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Tim und Struppi, die Comicreihe des belgischen Zeichners Hergé. Außerdem sprechen wir auch über die animierte Verfilmung von Steven Spielberg, die auf Deutsch meines Wissens Tim und Struppi das Geheimnis der Einhorn heißt. Außerdem empfiehlt Fabian noch einige einzelne Bände und auch weiterführende Literatur, unter anderem einen ebenfalls belgischen Comic, der eine Art modernisiertes Tim und Struppi Abenteuer ist, und auch ein Buch des britischen Schriftstellers Tom McCarthy über Tim und Struppi. Jetzt geht's los.
Also ich habe ein bisschen Zusatzmaterial quasi. Das würde ich eher ein bisschen später bringen.
Okay, dann fange ich doch einfach mal an.
Ich anfangen damit, dass du als Frischling in die Tim und Struppi-Welt jetzt quasi eingetaucht bist. Noch nie ein Band gelesen und dann jetzt den Film geguckt, ne?
Ja, so ungefähr ist es. Also ich bin nicht ganz sicher, ob wir das schon, nee, haben wir glaube ich nicht. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, aber das war nicht Teil der eigentlichen Podcast-Folge. Und zwar habe ich als die allerersten Comics, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, waren Asterix-Comics. Also zwar nicht belgisch, aber zumindest französisch. Und die sehe ich jetzt mal in einer ähnlichen Tradition. Also das ist ja eine andere, es gibt ja schon so die Manga-Tradition aus Japan, es gibt die amerikanische Comic-Tradition und die franco-belgische ist auch eine, ist so die quasi die wichtigste europäische Comic-Tradition, sag ich mal. Und ich bin auf jeden Fall ich erinnere mich auch an Lucky Luke später und ich habe aber dann auch sowas wie Spirou und Fantasio gelesen oder Yoko Tsuno, was zwar ein japanisches oder so ein Science-Fiction-Setting war, meine ich. Das war aber auch von einem belgischen Zeichner. Aber Tim und Struppi, was ja so der urbelgische Comic fast ist, so, ich meine, seit Ende der 30er oder Anfang der 40er Jahre erschien die Reihe. War mir zwar immer ein Begriff und ich glaube, ich kannte das auch von der Zeichentrickserie, aber ich kann mich nicht erinnern, nicht bewusst erinnern, dass da jemals ein Band gelesen zu haben. Und ich muss sagen, dass mir das schon als Teenager oder so, ja, in dem Alter, als ich damals halt die ganzen Comics gelesen habe, so 10, 11, das ist ja noch kein Teenager, dass mir das da schon so ein bisschen infantil vorkam, Tim und Struppi. Also ich erinnere mich halt eben an die große rot-weiße Rakete, ne? Das ist ja so ein ikonisches Motiv aus Tim und Struppi. Und ich weiß es auch nicht so genau. Und lustigerweise, ich habe mir jetzt, als wir gesagt haben, okay, wir reden über die Comics und wir reden über den Film, habe ich mir die zwei der drei Comics besorgt, die Handlung des Films, also quasi die zugrunde liegen sozusagen. Nämlich das Geheimnis der Einhorn und der Schatz der Schatz Rackham des Roten. Die so zwei aufeinanderfolgende Bände sind und müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, auf die Handlung, aber ich hatte ständig Déjà-vus beim Lesen. Ich hatte das Gefühl, ich kenne das schon. Also es ist wirklich, eventuell, ich kann nicht ausschließen, dass ich tatsächlich Tim und Struppi vielleicht mal als Kind gelesen habe und es einfach wieder vergessen habe. Weil um ehrlich zu sein, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, weil ich hatte keine allzu hohen Erwartungen, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Weil man merkt dem Ganzen so ein bisschen an, dass es schon für eine sehr junge Zielgruppe gemacht ist. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt wirklich sagen kann, man merkt, dass es serialisiert war, weil das waren ja so Comicstrips in einer Jugendbeilage der Zeitung. Interessanterweise teilweise noch erschienen im besetzten Belgien, ne? Als Belgien unter deutscher Besetzung war, wurde das noch rausgebracht. Es hat einfach einen ungeheuren Charme, muss ich schon sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich muss mir jetzt unbedingt alle anderen Tim und Struppi-Bände besorgen und die alle lesen. Ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt auf die zwei Bände, ich glaube, da können wir dann gleich, wenn es um die Handlung und so weiter geht, können wir das vielleicht verbinden, wenn wir dann darüber sprechen, was der Film macht. Aber Ich habe es jetzt nicht bereut, die gelesen zu haben. Hab die auch relativ schnell. Es war jetzt keine totale Qual, die zu lesen. Es war schon relativ kurzweilig, beide so jeweils eineinhalb Stunden oder so nachmittags halt mal schnell gelesen. Der zweite Band war vor allen Dingen, finde ich, ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr so Räuberpistole mit Seeräuber und weiß nicht was alles erwartet. Und da finde ich, macht der Film entscheidende Verbesserungen, dadurch, dass er da zwei verschiedene, noch eine andere Handlung mit reinmischt aus einem anderen Band. Ja, das war so meine, ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich erste Erfahrung von Tim und Struppi mit Tim und Struppi, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie war Tim und Struppi mir nicht cool genug.
Ja, also, das ist eine sehr gemischte Reaktion.
Ja,
also wie gesagt. Also jetzt, wo du das erzählt hast, fällt mir das auch ein bisschen auf, dass ich damals, glaube ich, als Jugendlicher immer so ein bisschen gedacht habe, nicht, das ist zu infantil, sondern eher, das ist auch so zu ernsthaft, weil es ja relativ ordentlich alles gezeichnet ist und jetzt nicht so eine, es hat nicht so ein sowas Anarchisches oder sowas Abgedrehtes wie Asterix manchmal oder so dieses auch Abenteuerhafte von Lucky Luke oder wo es dann halt auch um diesen Helden geht, so der dann irgendwie so die Abenteuer besteht. Das ist bei Tim und Struppi schon ein bisschen anders, weil es halt so dieser sehr genaue und sehr klare Stil ist und dieses so ein bisschen so so penible. Da hat man so als Jugendlicher, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr Spaß an so Asterix oder Lucky Luke, wenn die sich so kloppen und so, ne, und die und alles so und so die Fetzen fliegen. Das ist ja bei Tim und Struppi nicht so häufig so. Aber trotzdem besteht ja Tim auch Abenteuer und es ist irgendwie was, wo ich heute immer noch viel mitnehme. So, wenn ich so Bände lese, dann habe ich, glaube ich, so mit 13, 14 tatsächlich eine meiner Lieblingsbände ist jetzt diese Sachen mit Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond und so, ne? Aber auch zum Beispiel der blaue Lotus, was hier der Band ist. Ich weiß gar nicht, ob die chronologisch sind. Nee, das ist ein relativ später Band. Das ist nicht jetzt hier, weil der direkt neben Tim in Amerika ist. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist es einer der ersten Bände, wo sich so ein bisschen der Stil ändert, weil Tim ja eine sehr krasse Geschichte hat, so dieser Hergé, der so ein Erzkatholik war und auch ein ziemlicher Nationalist und so, der hat Tim dann mit einem sehr kolonialen Gestus so inszeniert, wie er in den Kongo fährt und die dummen Afrikaner so belehrt und dann auch in Amerika die sich mit den Indianern anlegt und so. Und dann gibt es irgendwann so einen Einschnitt, wo er, und die sind auch zeichnerisch, glaube ich, alle nicht so dolle. Also es gibt schon diese klare Linie, aber dann es ist halt so ein bisschen so Abziehbilder, wie halt dann Afrika oder wie Amerika gezeigt wird. Und das ändert sich. Vielleicht ist es sogar so, dass es beim Blauen Lotus, dass das der erste Band ist, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wo er sehr viel recherchiert, wo er auch Anregungen bekommen hat von Lesern, guck mal hier, so, das ist doch, und das ist gerade beim Blauen Lotus, da hat er so mit einem jungen Japaner sich ausgetauscht, den er auch als Figur dann quasi in diesen Band reingezeichnet hat, mit dem er dann lange auch befreundet war. Und er gibt dann eigentlich ein dokumentarisch relativ getreues Abbild der japanischen Welt so in den späten 40er Jahren, so, wo es so alte Traditionen gibt, dann französischen oder englischen, britischen, US-amerikanischen Einfluss und es werden dann ganz oft dann so die Engländer oder die Amerikaner so als die Tölpel dargestellt, die so ein bisschen diese reiche Kultur, reiche Tradition der Japaner so zerstören durch irgendwelche imperialistischen Ideen und so. Und es geht so ganz viel so um alt-neu und um so eine Pracht, die ja sehr toll einfängt und wo der Stil einfach auch richtig schön ist. Was richtig Spaß macht, das zu lesen. Und das
aber bist du, nee, weil ich habe jetzt gerade mal kurz den Artikel aufgemacht. Es tut mir leid, wenn ich jetzt widersprechen muss. Der Blaue Lotus ist aus den 30ern und das spielt in China, nicht in Japan.
Ah, okay. Also es geht, dann geht's um China. Ich habe ihn auch jetzt nicht mehr gelesen, das habe ich jetzt aus dem Gedächtnis zitiert. Aber es spielt auch diese Konkurrenz zwischen China und Japan eine Rolle, tatsächlich.
Ja. Wobei das ja noch Prä-Mao ist, ne? Also das ist ja noch vor
der chinesische Revolution. Genau.
Ist aber er,
Ja. Wie gesagt, er baut halt da sehr viel historisches Material ein und es ist sehr faktentreu und es ist sehr dokumentarisch. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Da beginnt dann halt so eine Phase, wo halt diese Comics auch einfach mehr als nur Unterhaltungs- und lustige Witzbildchen sind, sondern halt auch eine Geschichte erzählen und auch da passiert auch sehr viel Slapstick und so und es ist einfach vom Stil her toll gemacht und auch Schulze und Schulze, diese beiden vertrottelten Polizisten kommen zum Beispiel davor und versuchen sich dann die ganze Zeit irgendwie da in diese chinesische Gesellschaft, so in dieser chinesischen Gesellschaft zu tarnen und laufen dann mit so total altmodischen Kostümen rum und fallen dann auf und werden von allen Chinesen ausgelacht. Hm. Also lauter so witzige Sachen passieren da.
Ja, das ist.
Das ist so, würde ich sagen, so der Band, mit dem ich am meisten verbinde, da, weil ich den auch ziemlich oft gelesen habe oder ziemlich so als erstes gelesen habe. Es gibt ja, dann so was Ähnliches wie bei, passiert dann bei den Zigarren des Pharaos zum Beispiel auch, wo es dann so in Ägypten spielt und Saudi-Arabien so ein bisschen reinkommt und da auch so die Mächteverhältnisse gezeigt werden. Also das ist immer ziemlich nah an der Realität oder an der Wirklichkeit dran, die da gerade passiert auch.
Also ich bin nicht so sicher, ob inwieweit Tintin so eine riesen Evolution durchgemacht hat, außer dass er von seinen Knickerpockerhosen auf nachher ein schmales, schlankes Beinkleid modernisiert worden ist. Also Zigarren des Pharaos ist auch noch einer der allerersten Bände, auch der Blaue Lotus ist noch vor den beiden Piraten-Stories. Was interessant ist, was mir gar nicht klar war, ist, dass die Figur von dem Captain Haddock, heißt ja auf Deutsch auch so eigentlich?
Mhm.
Ach ja, stimmt ja klar, ich habe doch einen deutschen Comic gelesen, ich Trottel. Ja, da heißt er ja auch Herr Doc. Der wird ja erst wohl mit der Story, mit die Krabbe mit den goldenen Klauen oder ich weiß nicht, ob das der deutsche Titel ist.
Die Krabbe mit den goldenen Scheren.
Ja, Krabbe mit den goldenen Scheren. Er ist da wohl eingeführt. Das heißt, quasi so in den ersten 7, 8 Bänden oder so kommt der gar nicht vor. Der ist ja dann relativ prominent in dieser Piraten-Story. Und im Film ist es ja eigentlich so, dass der sogar fast ein zusätzlicher Protagonist ist eigentlich. Der ist ja fast genauso wichtig wie Tim, beziehungsweise Tintin oder Tintin.
Der wird mehr in das Universum dann reingeholt, ne? Das ist, ja. Geht ja dann auch um seine Vorgeschichte und so.
Historischen Hintergrund, das ist übrigens lustig. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen zu gelesen, dass Hergé inspiriert war zu der Figur von dem jungen weltreisenden Reporter namens Tim oder Tintin durch einen real existierenden jungen Dänen, der eine Weltreise irgendwie im Alter von 28 Jahren gemacht hat und darüber geschrieben hat. Und der sah auch ähnlich knabenhaft aus wie die Figur Tim. Mhm. Es ist auch lustig, dass nur auf Deutsch die Serie zu einem Pärchen geworden ist. Also ich meine, natürlich ist der Hund allgegenwärtig in den Comics, aber ich meine, der heißt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geht es immer nur um Tintin oder Tintin und nur auf Deutsch ist dann der Hund zur zweiten Hauptfigur befördert und in den Titel berufen worden quasi. Lustigerweise. Film heißt, der Hund heißt übrigens im Original Milou und die Engländer, bei den Engländern heißt das Snowy, der Struppi. Mhm. Wobei ich den Namen Struppi irgendwie finde, ich finde sein Erscheinungsbild irgendwie immer noch am besten. und auch sehr lustig, die beiden Figuren Schulze, die heißen eigentlich Schulz und Schulz, oder? Heißen die schon immer Schulze und Schulz? Weil ich glaube, weil das immer nur Schulze. So Minimalunterschied ist, weil auf Englisch heißen die Thompson und Thompson und werden einmal mit P, der eine schreibt es mit P, der andere ohne und auf Französisch heißen sie Dupont und Dupont. Der eine heißt Dupont
mit T,
der
andere mit D. Einmal mit Z und einmal mit TZ, das ist so der
Gag. Okay, aber auf jeden Fall immer gleich klingende Namen, ja. Und die unterscheiden sich auch nur dadurch, dass der eine einen leicht nach oben gezwirbelten Schnäuzer hat und der andere nicht. Aber das ein Stichwort, was du gesagt hast, von wegen ich sagen muss, was er mit Asterix gemeinsam hat, ist das Slapstick. Ne? Also das ist wirklich ein ungeheuer wichtiges Element, finde ich, in dem, dass da teilweise so abstruse, also gerade die Thompson und die Schulze und Schulze, die in umgedrehte Rechen laufen und ähnlich, also denen jegliches Missgeschick passiert und die regelmäßig ihre Melonen platt drücken und so, das ist und auch was du beschreibst aus dem Blauen Lotus, dass die sich so pärchenweise dann so Klischee wirklich, also es ist schon ein kulturelles, sind kulturelle Klischees, die da eine Rolle spielen. Also das ist so wie heute noch halt ein streng genommen nicht politisch korrektes Karnevalskostüm als Chinese oder so. Ich kann mir genau vorstellen, wie das aussieht, eben weil die auch im, wenn sie in Nordafrika sind, die sich auch arabisch verkleiden. Oder das ist halt so ein, ja, genauso wie halt eben auch, wenn sie in Europa rumlaufen in ihren schwarzen Anzügen, auch quasi genau identisch mehr oder weniger kostümiert sind. Ja, was mir noch zum Comic, also ja genau, du hattest noch erwähnt, katholisch, ja eben genau, der, die, das ist auch in der, tatsächlich in der katholischen Zeitung erschienen, dieses Le Soir war wohl die große, oder ist es auch immer noch, wobei ich sehe gerade aktuell eher eine liberale Zeitung, weil es ist nämlich auch noch einem anderen, wie hieß denn das andere nochmal, also der hat nämlich die Zeitung gewechselt. Also jedenfalls die allererste Story von Tintin war auch schon 1930. Das war nämlich im Petit Vingtième. Und das war die Jugendbeilage von der Zeitschrift Le Vingtième. Da ist er nämlich zuerst erschienen. Mhm. Und das Le Vingtième Siècle, also das 20. Jahrhundert. Und das war eine französische, katholische, tatsächlich einer katholischen Partei nahestehende Publikation. Und der erste Band war eben diese Auseinandersetzung mit Sowjetrussland. Und da war es eben auch Tintin im Lande der Sowjets. Ne? Und kurz darauf folgte Tintin im Kongo. Und das war wirklich Kongo, ehemalige belgische oder damals sogar womöglich noch immer noch belgische Kolonie. Und da ging es wirklich auch um diese sehr stark übertrieben, also wirklich mit so vollen Lippen gezeichneten Schwarzafrikaner, die als Tump dargestellt wurden. Und dann kommt der weiße Europäer, der ist viel intelligenter als die. Das war schon, also das ist auch in Deutschland, erscheint das nach wie vor. Aber das ist, glaube ich, überaus umstritten, gerade dieser Band. Und ist, ja, ich habe selber nicht gelesen und kann jetzt nicht viel dazu sagen, will es jetzt nicht großartig verteidigen, aber auch jetzt mich nicht irgendwie hinstellen. Also ich finde, das muss man schon im gewissen historischen Kontext sehen, aber das macht es jetzt nicht unbedingt besser. So, also ich finde, das ist was anderes als jetzt, also sagen wir so, ich finde, man kann das trotzdem lesen. Also, aber es ist, finde ich, da muss man sich dann durchaus kritisch mit damit umgehen. Also es hat schon eine sehr vereinfachende Sicht, glaube ich, auf fremde Länder und Kulturen. Also ich würde auch gerne dem Blauen Lotus mal eine Chance geben, aber es ist halt auch interessant, weil das in einem vollkommen anderen Kontext ist, weil das eben noch vor Mao ist. Ne? Also China vor, oder? Ich meine, Mao war doch Ende 40er oder wann war, hat der?
Ich glaube, ja.
Ja, wobei 43. Also war auf jeden Fall Vorsitzender chinesischen kommunistischen Partei.
Also es geht da die ganze Zeit um Opiumschmuggel. Mhm. Und es geht auch sehr stark halt um so eine Vor- oder so eine revolutionäre Stimmung auch. Also es hat so sehr viele militärische Szenen kommen vor. Und also ich glaube, es geht auch so ein bisschen einfach um den Untergang von so einer alten Gesellschaft und dann so einerseits halt so Revolutionäre und halt auch Imperialisten, die dann alle irgendwie da rumrennen und alle irgendwie versuchen, irgendwie ihr Ding zu machen. Also wie gesagt, er hat da angefangen, ein bisschen mehr zu recherchieren und sich halt auch, und deswegen glaube ich, kann man das auch heute noch mit Gewinn lesen, weil es einfach mehr als nur so eine platte Geschichte ist, weil es einfach sehr liebevoll rekonstruiert ist und es einfach auch Spaß macht, sich diese Zeichnungen anzugucken. Die sind ja wirklich mit dem Lineal. Ach, ich habe den Blauen Lotus auch. Ich habe da diese Mini-Ausgabe. Habe ich ganz vergessen. Weil ich da nämlich einen großen Streit mit meinem Bruder hatte, der die Tim und Struppi-Hefte verkauft hat oder verschenkt hat sogar. Und ich wollte das dann irgendwann mal lesen und mir mitnehmen. Und dann war ich so sauer. Und dann hat er mir dann zum Trost diese Ausgabe hier geschenkt.
Es gibt auch auf Deutsch so Miniatur, so kleine
Affen. Diese kleine Carlsen-Hardcover. Ja. Es kostet 5,95 immerhin, aber es ist halt dann auch sehr klein und sehr schwer zu lesen.
Ja, ich glaube, dass diese. So. Ja. Andererseits, ist, ich muss sagen, ich finde, so schön ich das finde, dass man ein bisschen mehr zu gucken hat, finde ich die schon ein bisschen sperrig, was das Format, das Asterix hat. Also,
das ist halt das klassische Albumformat, ne? Also.
Ja, die Amerikaner haben ja so ein etwas kleiner als A4-Format für ihre Comics. Wobei es da auch welche gibt, die da noch ein bisschen kleiner sind. Interessant ist auch, dass Tim und Struppi in der Zeitung.
Ja, das ist ein tolles Beispiel übrigens. Jetzt sorry für die Unterbrechung nochmal. Wo der Chang, dieser Freund, den Tim da kennenlernt, so erzählt darüber, was für Klischees die Europäer gegenüber den Chinesen haben und dass das alles gar nicht stimmt und so. Und das ist so was, wo dann auch, glaube ich,
kann ich jetzt in der Kamera leider nicht lesen, dafür ist die Auflösung nicht
genug.
Ich konnte aber genug erkennen, dass er ja eine sehr klischeemäßige Darstellung von dem Chinesen ist mit diesem dieser Mütze und dann dem Lippenwinkelbart und ich meine, das ist ja jetzt nicht.
Gegen die redet er an, ja.
Okay. Also jetzt nochmal, um konkret auf die Story zu kommen mit dem das Geheimnis der Einhorn, also das ist ja schon ich wollte noch was anderes eingehen, zur Publikationsgeschichte von Tim und Struppi. Also, wie gesagt, zuerst erschienen in dem Le Petit Vingtième, also dem kleinen 20., also der Kinderbeilage zu dieser Zeitung, das 20. Jahrhundert. Und immer zuerst in Schwarz-Weiß. Also die wurden erst koloriert dann für die späteren Sammelbände, die dann irgendwie mal so ein, zwei Jahre später oder teilweise auch mit Abschluss einer Story erschienen sind, in Buchform.
Mhm.
Diese katholische Zeitung, die wurde wohl eingestellt mit Einwanderung der Deutschen. Und dann ist Tim und Struppi, wurde aber weiter veröffentlicht und dann eben bei einer anderen Zeitung, die unter der Nazi-Besatzung bestehen geblieben ist. Und das war dann Le Soir. Und und interessanterweise, ich glaube, Tim und Struppi wurde auch relativ früh schon für Deutschland übersetzt. Also ich kann mich jetzt irren, lass mich kurz mal schauen. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, ob das. Tatsächlich erst nach dem Krieg. Ich war nicht mehr ganz sicher. Also
ich glaube, es gibt so eine frühe Version, wo er auch noch anders hieß. Auf Deutsch.
Das kann sein, ja.
Wo das irgendwie auch Teil von einer Beilage war. Und dann entstanden irgendwann die Einzelbände.
Ich versuche gerade mal deutschsprachige Veröffentlichung. Einem deutschsprachigen Publikum wurden Tim und Struppi erstmals 1952 im Hamburger Abendblatt Tim auf der Jagd nach dem geheimnisvollen Zepter vorgestellt. Das war aber halt auch nicht, war doch mittendrin ein Band.
Mhm.
Erschienen bis 71 insgesamt 16. der Abenteuer als einiger als deutsche Erstveröffentlichung. Ebenfalls ab 52 brachte der belgische Originalverlag Kastermann die ersten deutschsprachigen Tim und Struppi-Alben auf den Markt. Tim, der pfiffige Reporter, betitelt war die Hardcover-Reihe. Also es war dann hieß dann tatsächlich ursprünglich noch Tim und nicht Tim und Struppi. Ja. Das ist dann tatsächlich auch in verschiedenen. Mhm. Das ist ja lustig. Der Fall Bienlein erschien in den 70er Jahren in der Brigitte. Teilweise der geheimnisvolle Stern, die schwarze Insel und ein paar andere sind auch in Fix und Foxy erschienen, Ende der 70er Jahre. Also das hat also wirklich eine sehr bunte Geschichte, wo Tim und Struppi überall erschienen ist in Deutschland. Ja gut, aber ich meine, als wir geboren wurden, gab es halt schon die Carlsen, weil die gibt es seit Ende der 60er. Und ich glaube, das ist auch so, wie die meisten es kennen werden, eben einfach. So, und jetzt zu der Geschichte, zu der Verfilmung, oder? Wollen wir noch ein bisschen mehr auf Hergé eingehen, weil ich bin jetzt nicht so sicher, ob ich noch viel mehr dazu sagen kann.
Also es gibt ein tolles Buch, was ich auch noch empfehlen kann, von Tom McCarthy.
Ja.
Britischer Schriftsteller und Künstler, der hat auch großer Tim und Struppi-Fan, der hat über Tim und Struppi und das Geheimnis der Literatur geschrieben. Und geht mit einem sehr literaturwissenschaftlichen Blick diese Alben durch. Und es ist wie so eine beispielhafte Lesart von Tim und Struppi, um zu zeigen, wie man was man literaturwissenschaftlich rausholen kann aus so einem auf den ersten Blick sehr einfachen Erzählwelt, wo aber dann so Verbindungen drin liegen. Und er, glaube ich, konzentriert sich da auch stark auf diese Geheimnisse Einhorn, weil es ja auch sehr stark da um so Familiengeschichte und Geheimnisse geht und so, ähnlich auch bei der Sängerin
Castafiore? Was ist denn?
Bei der Juwelen der Sängerin, also er liest diese Abenteuer quasi wie so mit so einem strukturalistischen Blick und holt da total spannende Sachen raus. Also es ist sehr, ein sehr interessantes Buch, bei Blumenbar erschienen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Anknüpfungspunkt schon zum Film, weil da geht es ja auch sehr stark halt um diese Piraten, diese Abenteuergeschichte, dieses ist ein beispielhaftes Detektivabenteuer, es geht um eine Verschwörung und es geht um das Geheimnis von Kapitän Haddock, ne, wenn ich es jetzt richtig
mir gemerkt habe.
Ja, wie fandst du den Film denn? Jetzt auch von der Machart her.
Also da muss man, glaube ich, auch noch, kann man auch noch ein bisschen ausholen. Also, weil das ist wohl so, dass noch zu Lebzeiten von Hergé, und ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, Hergé ist so um 80 rum gestorben. 83 ist der gestorben. Also Spielberg hat schon sehr früh sich darum bemüht, dass er Tintin verfilmen wollte, weil das war ungefähr zeitgleich, also der Tod von Hergé ist kurz, glaube ich, nach dem ersten Indiana Jones Film, und das Konzept finde ich gar nicht mehr so schlecht, dass Spielberg schon irgendwie damals gesagt hat, dass Tim und Struppi quasi Indiana Jones für Kinder sei. Und der hat also schon sehr früh einen Film machen wollen und wollte das dann mit Schauspielern umsetzen. Das ist dann, ich glaube, er hatte auch die Filmrechte dafür, aber ist dann, ich weiß nicht noch, woran es gescheitert ist. Es war auf jeden Fall eine langwierige Geschichte, bis dann dieser Film tatsächlich mal gemacht wurde. Also zwischenzeitlich, es gab ja auch schon frühe französische Filme, es gab die Cartoons, dann erst im 21. Jahrhundert, nachdem Peter Jackson in Herr der Ringe sehr viel, also mit gerade mit Gollum hier mit Motion Capturing und Performance Capturing tatsächlich so realistische animierte Figuren mit geschaffen hat, haben die zwei sich eben zusammengetan, also erst ging es nur darum, dass der Hund animiert werden sollte, dass nur Struppi quasi aus dem Computer sein sollte. Und der Rest dann mit realen Schauspielern, bis dann hat Peter Jackson, glaube ich, aber dann so ein Testreel erstellt. Eine Szene, in der er, glaube ich, sogar selber Tim performt hat. Und dann haben sie eben quasi die Figuren, also eine Kreuzung aus echten Menschen und Hergés Zeichenstil animiert. Und in diesem Stil ist eben dieser ganze Film. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, der Film ist ja jetzt schon, wird jetzt bald 7 Jahre alt, und ich erinnere mich, dass ich das verfolgt habe, als der Film angekündigt war, und habe mir gedacht so, das ist eigentlich eine spannende Kombination, Spielberg und Jackson, und das kann richtig gut werden, aber irgendwie habe ich gleichzeitig auch gedacht so, das könnte so dieses Final Fantasy hyperrealistische, jedes einzelne Barthaar muss sich im Wind bewegen, bis hin zum, naja, und nachher wird es irgendwie dieses Uncanny Valley, dass es so nicht wirklich echt ist, aber auch sich nicht mehr anfühlt wie Puppen oder so, sodass man da Schwierigkeiten hat, das anzuschauen. Und so habe ich dann irgendwie den Film bis eben letzte Woche noch nicht gesehen gehabt. Und ich muss sagen, er hat mich jetzt nicht total vom Hocker gerissen, aber es ist schon so, dass ich mir denke, es ist schade, dass sie es noch nicht geschafft haben, eine Fortsetzung zu machen, weil es wirklich genau das verspricht, das Versprechen umsetzt. Es ist wirklich Indiana Jones für Kinder. Also es ist deutlich spannender, finde ich, noch als die Vorlage, einfach weil sie die Handlung relativ, so, es ist eine grobe Inspiration, ist noch übrig. Ne? Es geht immer noch um diesen Piratenschatz und den Vorfahren, und die Schauplätze sind verlegt, und die komplette, der Twist wird entfernt von der Schatzsuche, sondern es wird quasi dafür ein Plot aus der Schere, der Krabbe mit den goldenen Scheren eingebaut, zumindest oder Schauplätze daraus. Was es eben auch ändert, ist, dass der Captain Haddock als Figur erst im Film eingeführt wird, anstatt wie in der Comicvorlage schon ein Freund zu sein, und
Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, schon zu viel erzählt. Alles in allem fand ich ihn solide. Der hat also auch hat grandiose Actionsequenzen, die sehr gut aussehen, in diesem, weil die dann auch so wie eine lange Einstellung sind, dadurch, dass es animiert ist. Oder dadurch ist es halt leichter möglich, das zu machen, dass dann so Tim in so einer also quasi ägyptischen oder sonst irgendwie nordafrikanischen Stadt diese Verfolgungsrad auf dem Motorrad und dann das vom Motorrad springt er und das Motorrad fällt auseinander und er landet dann erst nur mit dem Vorderrad und dann später mit dem Lenkrad so ziplinend auf so einer Wäscheleine und so. Das ist so eine grandiose Szene, also es ist oder Sequenz. Das ist schon so, dass es Spaß macht, das von vorne bis hinten zu gucken. So. Aber gleichzeitig auch visuell natürlich ist dieses Slapstick-Element der Comics auch sehr präsent in dem Film. Es passt aber auch. Aber sowas wie diese Schulze und Schulze, finde ich, wirken dann in den Filmen einfach ein bisschen zu viel. So. Aber ich muss schon sagen, wenn ich ein langjähriger Tim und Struppi-Fan wäre, glaube ich, dass mir der Film auch gefallen würde.
Ja, ich war ja sehr skeptisch, als ich den Film, und ich habe ihn auch mehr nur so aus Langeweile dann irgendwann geguckt und dann hat er mir doch ganz gut gefallen, so. Und ich finde es ein schöner, die Eröffnungssequenz fand ich halt auch sehr toll, wo in einem Moment dieses Bild ja gezeigt wird, was so einer in 2D, wo einer so ein Porträt von Tim malt, ne, auf diesem Marktplatz.
Ja.
Und dann zoomen sie davon weg und dann geht's halt in diese 3D-Welt rein.
Ja, das ist übrigens noch, der Zeichner, der da auf der sitzt, das ist übrigens Hergé quasi nachempfunden. Also der Zeichner, der auf diesem Marktplatz sitzt und Tim zeichnet, ist tatsächlich Hergé. Ne? Also das ist so ein kleiner Augenzwinker. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen viel, aber ich fand, das war so ein netter Tribut und so ein, nicht wirklich ein Easter Egg für Fans. Achso, was ich noch sagen muss, was mir sehr gut gefallen hat und was ich echt vermisse, ist ein richtig schöner Vorspann. Dieser Film hat einen sehr schönen Vorspann. Und ich finde, man muss das öfter mal sagen. Ist es schon fast eine Besonderheit, wenn ein Film noch einen Vorspann hat. Und zweitens ist es immer wieder schön, wenn ein Film einen schönen Vorspann hat. Und die meisten Blockbuster heutzutage haben keinen Vorspann. Die nehmen sich nicht mehr die Zeit. Weißt du, man hat Zeit, eine Minute lang Logos von Produktionsfirmen zu gucken. Und das hat dieser Film auch. Aber danach kommt eine wunderschön animierte Sequenz und das ist schon Motion Capturing, meine ich. Ich meine, das ist schon computeranimiert, aber das ist so stark in Silhouetten gehalten, dass das sehr stark an so klassische Cartoons erinnert. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Einstimmung, um eine Verbindung herzustellen von Comic und dann Computeranimation. Also das muss ich sagen, und auch der Soundtrack, ne, ist John Williams, der auch der sehr viel mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat und dem man eine der wichtigsten Filmtitelmusiken der Welt zu verdanken hat, also der Filmgeschichte zu verdanken hat. Und der hat auch hier einen sehr guten Soundtrack geliefert dazu. Also einfach um dieses Abenteuer, diese Abenteuerstimmung und das einfach rüberzubringen. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, hätte der Film es auch deutlich schwerer bei mir gehabt.
Ich vermute, es ist einfach auch die einzige Art und Weise, wie man so einen Film hätte machen können, der dann gleichermaßen so ein bisschen die Fans appeased, aber auch Leute ins Kino lockt, die halt dieses 3D ja schon gewöhnt sind im Prinzip. Ja. Ne? Man kann ja eigentlich fast gar nicht mehr einen regulären Zeichentrickfilm machen, ohne Oldschool zu wirken. Also 3D ist ja schon so, diese 3D-Animation hat sich ja schon so standardmäßig durchgesetzt, dass es fast nicht mehr anders geht. Und da, insofern ist es eigentlich ganz gut gelungen und man merkt halt, es ist auch einfach diese Traumfabrik oder dieses professionelle Spielberg-Entertainment, was da auch in diesem Film einfach total gut funktioniert, so Stichwort Indiana Jones und andere.
Ich habe immer sehr große Angst, es wird ja noch einen fünften Indiana Jones-Film geben, ne? Aber ich werde es mir angucken natürlich, aber ich habe keine großen Hoffnungen. Aber ich habe jetzt auch gerade eben nochmal rumgegoogelt, was jetzt eigentlich der Stand der Dinge ist, weil es war eigentlich geplant, eine Trilogie zu machen und es war wohl so, dass Peter Jackson und Steven Spielberg angeblich eine Münze geworfen haben, wer denn Regie führt und wer produziert und die Fortsetzung soll jetzt von Peter Jackson, der soll Regie führen. Und das soll auch immer noch passieren, nur die letzte Nachricht war jetzt aus dem März, dass es wohl noch länger dauert. Ich meine, der Vorteil ist, das ist nicht so wichtig, dass die Schauspieler älter werden, weil jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, eben hatte ich ihn noch im Kopf. Der junge Mann, der Jamie Bell, der den Tintin spielt, der ist zwar jetzt auch schon 32, aber das ist, glaube ich, kein Problem, wenn der erst in 2 Jahren oder so dann das spielt. Weil ich glaube, ja, solange seine Stimme sich jetzt nicht allzu sehr verändert und eine Oktave tiefer geht, wird das noch funktionieren.
Mhm.
Und da ist, glaube ich, auch schon, da ich hatte dunkle Erinnerungen, welcher Band da verfilmt werden sollte. Prisoners of the Sun, das wäre dann quasi diese Inka, glaube ich, Story, oder? Südamerika.
Der Sonnentempel, ja.
Was ich aber schon sagen muss, ist, ich finde es so faszinierend, weil ich finde, man kann, wenn man den Film sieht, trotzdem Jamie Bell in der Figur vom Tim sehen. Also das muss ich sagen, das finde ich ungeheuer interessant. Dass, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Andy Serkis noch wirklich in dem im Captain Haddock erkenne oder die beiden, also gerade in Thompson und Thompson oder Schulze und Schulze ist es, glaube ich, schwieriger, da jetzt noch Simon Pegg und Nick Frost zu erkennen. Das sind ja hier die zwei aus Shaun of the Dead. Übrigens auch interessant, ne? Das Drehbuch hatte einiges an Autoren, und also da war unter anderem auch der Stephen Wright, der eben der Autor von Edgar Wright, pardon, der Autor von Shaun of the Dead, der und Regisseur von Shaun of the Dead, der war auch einer der Co-Autoren, ebenso wie Stephen Moffat, der jetzt letzte Showrunner von Doctor Who, der jetzt aber ausscheidet und der auch einer der beiden einer der beiden Serienschöpfer und Hauptautoren von Sherlock ist. Dem muss ich sagen, der hat einiges Gutes gemacht, aber bei Sherlock und Doctor Who bin ich der Ansicht, dass er es da übertreibt mit seinen Plotwolten und Twists und weiß nicht was. Muss ich aber sagen, jetzt in dem Film ist mir nichts negativ aufgefallen, was ich jetzt irgendwie Moffat-isch gefunden hätte. Was mir allerdings ein bisschen sauer aufgestoßen ist, und das war jetzt kein no pun intended, ist, wie der Alkoholismus von Captain Haddock dargestellt wird. Es wird teilweise sehr, sehr leichtfertig und verharmlost. Und das ist in den Comics auch schon so, aber es wird auch in den Comics schon als Problem dargestellt. Es gibt dann so einen Moment, der nicht wirklich verdient ist, finde ich, wo dann der Bösewicht ihn konfrontiert mit, betrink dich doch, du kannst eh nichts anderes oder so. Ach, übrigens auch, hervorragend, der Bösewicht Daniel Craig spielt den ja. Ne? Also ich habe den Film auch im in Anführungsstrichen englischen Original gesehen. Die Schauspieler haben nur mal auf Englisch performt. Und ich finde, der macht einen hervorragenden Bösewicht. Ist auch interessant, diese Figur ist ja ein Konglomerat, da wurden ja verschiedene Figuren, glaube ich, aus den Comics vermischt, weil die eigentlichen Bösewichte aus den Comics, die kommen so nicht vor und eine Nebenfigur wurde zum eigentlichen Antagonisten dann befördert. Und das ist aber auch eine ganz interessante Idee, ne? Dass der dann eben genauso wie der Captain Haddock der Nachfahre von dem englischen Seefahrer ist oder dem schottischen Seefahrer, ist dann der Bösewicht der Nachfahre von dem Piraten.
Also setzt sich dieser Kampf natürlich fort.
Ja.
Ja, aber stimmt, das ist so eine Szene, die so sehr, die ein bisschen, die auch ein bisschen hart ist, wo halt der Captain Haddock so völlig betrunken ist und dann quasi so dem so ausgeliefert ist in diesem Moment. Ne?
Mhm. Ja, dann, aber auch, was ich so, jetzt um nochmal kurz zu erklären, was ich meinte mit dem Alkoholismus, es ist ja so, dass er derailliert und vollkommen dehydriert ist, nachdem sie da die Wüste durchquert haben und dann auch von französischen Kolonialtruppen da quasi gerettet werden und dann liegt er dann da auf dem Krankenbett und der Hund, und das soll dann lustig sein, besorgt dann irgendwie medizinischen Alkohol und der, anstatt aus einem Wasserglas zu trinken, trinkt er dann aus der Flasche mit 90%igem Alkohol. Und daraufhin fängt er dann wieder an zu halluzinieren und erinnert sich quasi an die Geschichte seines Vorfahren. Das ist aber interessant umgesetzt, weil das ist 1:1 aus dem Comic. Also nicht der Alkohol, aber die Tatsache, dass er quasi die Geschichte nacherlebt und dass das quasi dann die verschmilzen, er und sein Vorfahren. Mhm. Das ist im Comic auch so, dass er dann mit dem leeren Zimmer fechtet und dass Tim quasi auch in Gefahr ist dadurch, dass er eben in die Rolle seines Vorfahrens schlüpft, der eben so ein swashbuckling, segenschwingender Seefahrer ist, der sich gegen diesen Piraten wehrt. Ja, ansonsten, also ich fand den Reveal, also dass das wird ja nicht von vornherein gesagt, ne? Der heißt ja irgendwie Sacharin oder Saccharin heißt der auf Englisch, der Bösewicht. Und in dieser Fantasie-Rückblendensequenz ist der Pirat die ganze Zeit maskiert und es wird dann erst quasi dann revealed, offenbart, dass das die gleiche Person ist wie Bösewicht der Gegenwart. Das fand ich, also ich wusste es vorher, dass das so kommt, ne? Aber ich denke mal, das funktioniert vielleicht auch bei einem jüngeren Publikum ein bisschen besser. Und was halt eben vollkommen ausgelassen ist, ist die gesamte Story eigentlich so, den Schatz Rackham des Roten, das ist ja im Comicband ist das ja so, dass sie diese Koordinaten dann haben aus diesen drei Modellschiffen, dann versuchen das zu finden, dann finden sie auch das Wrack der Einhorn, aber der Schatz ist nicht da. Und der Schatz ist dann nachher im Familiensitz versteckt. Und das ist hier jetzt im Film einfach ausgelassen. Nachdem es vorher mehr Abenteuer gibt, ist dann am Schluss, reisen sie dann nicht per Schiff, sondern direkt mit dem Auto zu diesem alten Familiensitz und finden dann da den Keller. Und übernehmen den Butler anscheinend auch vom Bösewicht vorher. Der gehört anscheinend zum Hotel dazu, zum Schloss dazu. Das ergibt aber für mich null Sinn übrigens. Also wie ist dieser Schatz eigentlich damals dahin gekommen, wenn dieser Francis Haddock damals das Schiff versenkt hat? Wie hat er denn dann den Schatz von den Piraten oder seinen eigenen, ich weiß es nicht genau, wer da jetzt eigentlich der letzte Eigentümer war, wie hat er das denn dann in seine französische oder wo auch immer gelegene seinen Landsitz gebracht? Naja. Ist jetzt aber nicht erheblich. Also grundsätzlich, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich meine, er ist ja jetzt schon 7 Jahre alt, aber also ich finde, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, jetzt nochmal hinzugehen und mir erst den Background zu verschaffen und die Story zu lesen und dann den Film anzusehen, und ich bereue es auf keinen Fall, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen kritischer klang, also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich sagen kann, Tim und Struppi muss man gelesen haben. Ich bin jetzt aber umso neugieriger, nochmal diese Sachen mir nochmal neu zu Gemüte zu führen, die ich damals, an die ich mich, die ich jetzt so positiv in Erinnerung habe. Vielleicht finde ich ja jetzt Tim und Spirou und Fantasio ähnlich infantil, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das moderner war. Also diese Reihen erscheinen aber auch bis heute noch, wenn auch dann in einem anderen Zeichenstil und von anderen Autoren, glaube ich. Aber ich glaube, ja, die hatten so ihre Hochzeit dann auch.
Ja. Und Fantasio, die waren immer, ich glaube, dass Tim dann auch irgendwann in seiner eigenen Zeit dann irgendwie nostalgisch geworden ist, so während die Bände erschienen sind, dass es dann mehr und mehr so dann auch ein Rückblick war auf so eine gute alte Zeit. Und Spiro und Fantasio, da erinnere ich mich dran, dass die immer sehr zeitgemäß waren, so in diesen Bänden, die in den 70ern erschienen sind, sie immer mit so ziemlich schnittigen Autos rumgefahren und so und hatten dann auch so, waren dann irgendwie so auch in der Pariser Szene oder wo auch immer dann das gespielt hat, irgendwie so mit so hübschen Reporterinnen dann irgendwie befreundet und so, und es war alles so sehr, es war ziemlich, die waren eher cool, und Tim ist eigentlich nicht cool, würde ich sagen.
Das ist lustig, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, und Spirou, was irgendwas Wallonisches, Französisch ist für Eichhörnchen oder für mischievous, also nichts Böses im Schilde führend oder so. Der ist auch schon aus den 30er Jahren, also ist zum ersten Mal in 1938 erschienen. Die Comics, die ich gelesen habe, die müssen dann aber dann halt, weiß ich nicht, die Versionen aus den, ich weiß nicht, ja, da das Marcel Pulami, das ist ja dann so ein Spin-off gewesen.
Zeichner, also Franquin und Fournier, die haben, glaube ich, in den 70ern diese Sachen gezeichnet.
Dann war das tatsächlich die 70er, krass, dann waren die auch schon so alt, weil ich sehe gerade.
Das sah auch früher ganz anders aus in den 30er Jahren, da waren diese Figuren alle auch viel eckiger, und es waren dann auch eher so Strips oder One-Pager, also diese Abenteuer, so wie wir sie kennen, ich glaube, die wurden damit in den 70er Jahren Comics eher so ein bisschen sozialisiert.
Das ist faszinierend, weil ich sehe gerade, dass die, das,
dann wurden das Masopilami, das wurde auch schon in den 50er Jahren eingeführt. Nee, ist tatsächlich, also das ist schon eindeutig der Stil. Das ist schon 50er, Dupuis, ja. Dupuis ist der Verlag, pardon. Franquin ist der Autor, ist auch schon 97 gestorben. Auch, ja. Ach, ein Gaston hat er auch erfunden. Stimmt, und ich muss auch sagen, Gaston ist, wenn man den sieht, sieht er ungeheuer ähnlich aus wie, ich glaube, naja gut, die sind beide blond, glaube ich. Aber ich finde, man erkennt da den gleichen Stil wie in den bekannten Spirou und Fantasio.
Ja. Die begegnen sich ja auch manchmal. Also die sind ja in einer, Witz ist ja doch, dass Fantasio immer für den Verlag arbeitet, in dem die Bücher erscheinen, oder?
Das kann sehr gut sein.
Gaston ist da der vertrottelte Assistent, der immer irgendwie für Chaos sorgt.
Das ist so lustig, in dieses Masopilami, das hatte ich das Gefühl, weil ich erinnere mich nämlich auch, dass es dann auch eine eigene Comicreihe Masopilami gab und da habe ich manchmal auch einen Band von gelesen und hatte das Gefühl, das war dann ein viel späteres, moderneres Spin-off, aber es kann das sein, dass das auch schon
alt war. Ja, das ist aus den 80ern, glaube ich.
Ja, faszinierend.
Also ich habe da ziemlich viele Bände noch von.
Ah ja, stimmt, ich sehe es gerade, 87 war da wohl der erste Band. Das ist aber schon zum ersten Mal 52 im Spirou Magazine erschienen. Es gab jetzt, also Spirou war ja die Titelfigur von einem ganzen Magazin später in den 50ern, Spirou.
Da gibt es auch eine tolle Dokumentation auf Arte, glaube ich, wo diese Geschichte von Spirou erzählt wird.
Ja, der übrigens auch Reporter war, aber eigentlich Page und deswegen immer noch diese Pagenuniform anhat. Das fand ich auch als Kind so faszinierend, dass der in dieser komischen roten Uniform mit dieser komischen roten Mütze rumlief und so.
Also ich würde noch einen Tim und Struppi-Band noch empfehlen.
Ja, und zwar?
Das ist so dieser posthum erschienene Tim und die Alpha-Kunst.
Wollte ich dich auch darauf ansprechen, weil das ist auch sowas.
Der ist sehr schön. Weil das halt einfach nur, da sind einfach nur Entwürfe drin zu einem letzten Band, der von Hergé nie fertiggestellt wurde. Es ist zum einen total erstmal schön zu sehen, wie die Entwürfe zu diesen Zeichnungen aussahen, dass das halt wirklich sehr, sehr gescribbelt ist und der halt sehr viel Zeit darauf verwandt hat, das dann reinzuzeichnen. Und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen so ein Meta-Abenteuer, weil es tauchen halt verschiedene Figuren, wohl diese Sängerin Castafiore wieder auf. Und es geht dann aber um so eine etwas surreale Welt, um diese Alpha-Künstler im Prinzip, wo halt Tim so durch so eine Buchstabenwelt läuft und das alles so sehr auf so eine Art und Weise so selbstreferenziell ist. Also ein ganz eigener Band nochmal, der vielleicht auch, wo Hergé vielleicht auch sich so ein bisschen vergaloppiert hat, vielleicht auch deswegen nicht fertig geworden ist. Der, wie gesagt, dann nur so als eine Sammlung von Sketches und ich glaube, die Dialoge, weiß ich, die sind halt teilweise so transkribiert und die Geschichte ist aber total fragmentarisch. Also man kann es nicht wirklich als eigenes Abenteuer bezeichnen.
Aber das ist so lustig, weil ich kann mich als Kind erinnern an diesen Titel und an dieses Cover und irgendwie, es kommt mir so vor, als muss ich das auch in der Hand gehabt haben, weil ich weiß, dass das unvollständig ist und ich wusste auch, dass das irgendwie Meta ist. Das sieht man auch schon an den direkt an dem Cover, weil das Cover eben so ein Skribbel nur ist, also so eine Skizze in Schwarz-Weiß und auch der Titel, ne? Also die Alpha-Kunst, im Französischen ist es übrigens so ein Wortspiel, Tintin und Lalfar, also quasi Alpha und dann der zweite Bestandteil ist ja das Wort Kunst, Ar. Auf Englisch haben sie es dann irgendwie eher schlecht oder versucht wörtlich zu halten, Tintin and Elf Art. Interessant, also ich weiß es nur nicht genau, ob ich mir nicht lieber erstmal noch einen klassischen Band beschaffe und lese. Vielleicht gehe ich einfach mal in die Bibliothek. Weil,
kann man sich alle ausleihen.
Das muss ich echt sagen, also ich habe ja erst nach meinem Examen angefangen, amerikanische Comics wirklich zu lesen. Ansonsten habe ich halt eben so ein paar lustige Taschenbücher gelesen, die hatte ich aber immer ausgeliehen, die hatte ich nie selber. Ansonsten war ich wirklich sehr franco-belgisch geprägt, was Comics angeht, bevor ich jetzt angefangen habe in den letzten 10 Jahren mit Watchmen. Den habe ich gelesen, glaube ich, als ich gerade mit meiner Magisterarbeit fertig war, 2009. Und dann danach habe ich irgendwie,
dann doch noch ein paar mehr amerikanische Comics gelesen seitdem. Mhm. Und jetzt, jetzt quasi, ja, bin ich nochmal dahin zurück und wirklich, ich erinnere mich noch an diese Kiste, die es gab. Die war so ungefähr ein Meter mal ein Meter groß und da waren dann so drei Spalten drin und da waren die Comics drin in der Bibliothek. Und das war für mich immer das Größte, da Sachen zu finden, die ich noch nicht kenne und die alle zu lesen. Das war wirklich so immer das Maximum an Büchern ausgeliehen, was ging. Das muss wirklich so fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Insofern haben also Comics mich deutlich länger begleitet, als ich in Erinnerung hatte. Bis ich dann halt eben jetzt quasi, na gut, es ist auch schon wieder 10 Jahre, dass ich jetzt wieder Comics lese. Naja.
Weiterer Tipp, so Tim, als Einfluss auf aktuelle Comics. Es gibt ja auch im Deutschen, jetzt neben Carlsen, gibt es ja auch so kleinere Independent-Verlage wie Reprodukt.
Mhm. Die ja, auch Reprodukt machen sehr schöne Comics Sachen.
Rausbringen. Oder halt der Avant Verlag, und da habe ich im letzten Jahr diesen Band hier entdeckt. Grönland Vertigo.
Ja, das kommt mir bekannt vor.
Von Tankerell. Vielleicht habe ich es auch schon mal empfohlen. So ein Hardcover-Band. Ziemlich schwer, kostet auch 24 Euro. Aber sehr schön, extrem tolle Zeichnungen. Und es vermischt so ein bisschen so einen Aquarellstil mit so der.
Dieser klaren Linie.
Ganz klar an Tim orientierten Figurenzeichnungen, so auch so eine Art Haddock. Und das ist halt der Zeichner Benoit, Georges Benoit Jean, der einen Comic zeichnen soll und keine Idee hat und sich dann einer Grönland-Expedition anschließt und dann da ganz, ganz toll so diese grönländische Welt, diese Natur beschreibt. Und dann spielt sich da so ein ziemlich hanebüchenes Abenteuer ab mit so einem irren Typen, der da so ein riesiges Kunstwerk aufbauen will und die ganze Crew quasi fast in den Wahnsinn treibt.
Das klingt interessant. Also,
so ein finnischer Aktionskünstler, der so auch wie eine sehr typische Tim und Struppi-Figur aussieht.
Ja, das ist auch interessant. Und ich finde es halt auch interessant, dass er dann quasi auch einen Zeichner als Helden hat. Aber es ist wirklich, wenn man das Titelblatt sieht, abgesehen von diesem Aquarellstil im Hintergrund. Könnte das fast ein Timo-Struppi-Titel sein?
Das ist ja wirklich diese Schrift. Und es ist, deswegen kann man ja sagen, so, das ist so auch quasi schon ein kulturelles Ding. Dass so ein Code ist, womit man sofort auf Tim und Struppi verweist. Ne?
Ja.
Es gibt da, das kennst du ja sicherlich auch von Christian Kracht, der ja auch großer Tim und Struppi-Fan ist, diesen Band Imperium.
Ja, ah, stimmt, das ist auch klar.
Der auch wie so ein Tim und Struppi-Cover gestaltet ist. Und der dann auch, das wird jetzt in dem Buch irgendwie überhaupt nicht referenziert oder so, aber man kriegt direkt so eine Lese, so eine Vorstellung davon, wie dieses Buch sein könnte. Oder wie man dieses Buch liest, wenn man dieses Cover sieht, weil es halt so auch ganz viel mit diesem 30er, 40er Jahre kolonialistischen Denken auch spielt und da auch so eine politische Aussage trifft im Prinzip. Also wirkt einfach bis heute nach und da ist ja einfach, ist Hergé immer noch sehr lebendig, würde ich sagen.
Ich versuche gerade rauszukriegen, was der sonst noch gemacht hat, der Tankerell. Aber egal, also ich finde es auf jeden Fall die falschen Gesichter, sagt ihr das was? Ist auch beim Avant Verlag erschienen.
Also der hat Ich glaube, das ist so ein weiterer Band, den er gemacht hat. Und der ist der Stil, glaube ich, auch noch ein bisschen anders.
Ist er auch nicht der Autor.
Für dieses Buch sich diesen Tim und Struppi-Stil wirklich angeeignet.
Aber wenn ich gerade sehe, was ist das denn? Die Abenteuer von Blake und Mortimer, das sieht auch sehr Tim und Struppi-mäßig aus.
Mhm.
Oh ja, das ist auch, ja, wobei es hat auch teilweise so, man hat auch schon was Amerikanisches, ich weiß nicht sicher. Das Testament des William S. Das ist aber auch schon Band 21 einer Reihe. Und da ist, das ist gar nicht, da ist ja gar nicht der Zeichner. Ich nehme alles zurück. Das war jetzt nur bei den verwandten Titeln. Nee, aber die falschen Gesichter, da ist eher nur der Illustrator und scheint mir komplett schwarz-weiß zu sein. 152 aber Seiten.
Natürlich.
2012 bei Avant Art, beim Avant Verlag erschienen.
Nur der Vollständigkeit halber ist mir gerade eingefallen. Die Band von Judith Holofernes, Wir sind Helden, die haben das zweite Album. Von wann waren das? 2006 oder so, Von hier an blind.
Ja.
Hatte dieses Cover.
Ah, ja, stimmt, das war ja auch ein Tim und Struppi-Ding, ja. Das war auch,
stimmt, sehr schön. Mhm. Wo die Bandmitglieder so als Tim und Struppi-Figuren gezeichnet sind. Also ein bunter Mix irgendwie an Referenzen, die man da findet.
Und apropos Band, die Thompson Twins, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben sich nach den Figuren Thompson und Thompson benannt. Das ist, die Thompson Twins sind eine Wave-Band Ende der 70er, 77 bis 93 aktiv. So auch ein bisschen Post-Punk. Die sind, wie gesagt, benannt nach diesen zwillingsartigen Figuren Thompson und Thompson. Das war über Pop Folge 39. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal werden Fabian und ich über Filme und Musik sprechen, vielleicht auch über Bücher, die in den letzten Wochen und Monaten erschienen sind. Diese Folge erscheint voraussichtlich Ende Juni, bevor wir eine kleine Sommerpause einlegen. Unter www.überpop.de findet ihr weitere Informationen, auch zu dieser Folge, also auch Links zu den Büchern, über die wir sprechen. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu abonnieren und alle anderen Folgen des Podcasts. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.